Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mir ging es wie im Friedel. Manche fallen besonders auf und man freut sich, euch wiederzusehen. Genau. Und ja, dann frage ich mich auch manchmal, wäre es gut, wir würden Marissa einfach länger reden lassen und ihr zuhören. Ich freue mich immer sehr über diese Berichte und alles, was du mitbringst. Und ja, es ist wunderbar zu sehen, dass Gott nicht so an die Grenzen gebunden ist, weder an Landesgrenzen noch an die Grenzen unseres Verstandes noch an kulturelle Grenzen, all das, was wir so mit uns rumtragen, auch aus der Prägung. Ich möchte euch jetzt mal einladen, ein paar Grenzen kulturell zu überbrücken und euch nicht wie typisch Deutsche zu verhalten. Der David lädt dazu ja auch öfter mal ein. Und zwar wollte ich ein paar Bibelstellen sammeln und ich bin sicher, dass hier ganz viele welche kennen. Ich brauche keine genauen Stellenangaben. Was fällt euch an Bibelstellen ein, wenn ihr an Worte denkt, an das Reden? Brüllt mich einfach an, wenn es zu leise ist. Ja, sehr gut. Meine Worte werden nicht leer zurückkommen. Ich will mehr. Entschuldigung, da habe ich den Anfang verpasst.
Gute Worte sind wie Äpfel auf goldenen Stein.
Ja.
Streitet nicht um unnütze Worte.
Ja. Genau, unnütze Worte, das steht in einigen Bibelstellen drin, dass man da aufpassen muss. Ja. Wir haben die letzten Wochen auch ein paar Zitate dazu gehört, die mir noch fehlen. Oder? Ja, auch sehr gut, ja.
Geht es denn um das Wort oder geht es um die Sprache? Also das Wort, Gott als Wort ist das eine.
Ja.
Worte sind ja auch Sprache eben. Ja?
Genau, also mir ging es jetzt erstmal ganz allgemein. Was fällt euch dabei ein? Genau. Ja. Ja. Sehr schön. Ich freue mich. Genau, ihr seid sehr bei dem Wort Gottes und das ist das Entscheidende. Ja, und da freue ich mich drüber, dass das so ist. Genau. Noch ein paar Stellen zu unserem Wort, wenn wir sprechen, sozusagen. Was fällt euch da so zu ein? Ja. Genau, das ist Sprüche 10, 19, genau. Das hatten wir zum Beispiel in den letzten Wochen auch mal hier. Genau. Ich sehe schon, ihr seid immer sehr orientiert. Da kommt sehr, sehr viel zusammen. Ich glaube, wenn wir das eine Viertelstunde machen würden, hätten wir einige. Ja. Genau. Ich hatte für heute Morgen vor, das Ganze mal in drei Bereiche ein bisschen einzuteilen. Und den einen Bereich, wo wir jetzt sehr viel von hatten und den ich auch für das absolut Entscheidende halte, das ist, am Anfang war das Wort, Jesus ist das Wort, Worte des ewigen Lebens, das Wort Gottes. Es bleibt in Ewigkeit, das ist auch das, was wir gesungen haben. Das ist das, was eben unwandelbar ist, die Konstante in dieser Welt. Und davor zwei Gruppen, die sich mit unserem Wort beschäftigen. Wir haben eben gehört, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Der Vers geht auch noch weiter. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Also ich sage mal, eine Gruppe, wo man auch viele Stellen zu findet, die uns davor warnen, unseren Mund, unsere Zunge, unsere Worte leichtfertig zu gebrauchen. Es gibt aber auch die zweite Gruppe, die uns auffordert bis zwingt, Worte zu benutzen und zu sprechen. Für beide findet man unglaublich viele Bibelstellen. Also gerade die Psalmen und die Sprüche sind voll davon, aber auch in vielen anderen Büchern gibt es zu beiden Gruppen viele Stellen. Ich las mal eine Ausarbeitung, da ging es darum, sollen Christen Alkohol trinken? Und da sagte der Autor, naja, mindestens bei Wein ist der biblische Befund schwierig. Man findet, je nachdem, wie pedantisch man das auslegt, ungefähr 150 Stellen, die direkt über Wein sprechen. Davon sind 75 eher positiv und 75 eher negativ. Bitte?
25
negativ. Nee, 75. Also ungefähr 50-50. Das heißt, ja, es ist schwer, da eine klare Haltung abzuleiten. Wenn man die Stellen liest, finde ich, kann man trotzdem relativ einfach eine klare Haltung dazu haben. Gott wünscht sich nicht den Missbrauch, sondern er wünscht sich den maßvollen Gebrauch. Der Autor schrieb dann, dass auffällig ist, dass in den positiven Stellen im Grunde der Wein immer gemeinsam mit einer Mahlzeit erwähnt wird und nicht Saufen zum Selbstzweck. Wie auch immer, geht aber heute nicht um Alkohol. Aber bei der Zunge, bei den Worten, bei unseren Worten ist das ähnlich, sag ich mal. Man findet viele Stellen, die extrem davor warnen zu sprechen. Und es gibt viele Stellen, die sagen, tu deinen Mund auf. Du musst das aussprechen. Im Grunde ist das, was wir heute gemacht haben, auch viel in der Gruppe 2. Wir könnten kaum Gott loben und singen, wenn wir keine Worte gebrauchen würden. Wenn der Friedel sich hier hinstellt und schweigt, ist das vermutlich für den Gottesdienst nicht die Lösung. Und in Gesprächen ist das auch nicht die Lösung. Und dann ist ja die Frage, aber warum gibt es dann so viele Stellen, die uns davor warnen, wenn es ohne nicht geht? Und ich sage mal, das ist vielleicht ein bisschen wie beim Essen. Ich esse oft zu viel, weil ich Essen sehr gerne mag. Trotzdem ist nichts mehr Essen keine Lösung. Dann bin ich in spätestens 4 bis 6 Wochen nicht mehr hier. Und so ist das mit den Worten auch. Das Leben lang Schweigen ist keine Lösung. Sowas haben verschiedene radikale Menschen der Askese durchaus versucht in der Historie. Die haben versucht, dann eben nicht mehr zu reden. Alles, was sie irgendwie mit Sünde oder mit Fehlern verbunden haben, haben sie versucht, einfach aufzuhören. Ja, da gab es ja diese Menschen, die sich irgendwo einen Pfosten hingestellt haben, ein kleines Brett drauf und sich da drauf gekniet haben, sonst nichts mehr gemacht haben. Ich glaube nicht, dass Gott das unter Gottesdienst oder Nachfolge versteht. Im Gegenteil, ich halte solche Strömungen für gefährliche Irrlehren. Genau, und deswegen wollte ich mal einfach durch verschiedene Bibelstellen aus den 3 Bereichen vielleicht deutlich machen, warum und wovor genau warnen die einen Stellen so eindringlich und wozu zwingen uns die anderen? Ich fange mal mit Jakobus 1, Vers 19 an, weil Jakobus spricht auch viel über das Reden. Da steht, ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das, finde ich, gibt schon mal einen guten Hinweis. Auch da steht nicht drin, jeder Mensch sei schnell zum Hören und schweige sein Leben lang, sondern langsam zum Reden. Ich sollte mir also überlegen, was ich sage. Ich sollte nicht einfach alles raushauen, was ich in einer Situation sagen kann, sondern ich soll mir das überlegen. Dann das, was wir eben schon gehört haben, 10,19, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Wer seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Wenn ich also einfach drauf losbrabbel und immer mehr rede, werde ich im Laufe der Zeit meine Gesprächspartner abhängen und werde allein aufgrund der Statistik, wenn ich jedem sehr, sehr viel erzähle, werde ich vielleicht irgendwo wunde Punkte treffen und Menschen beleidigen, weil ich ihnen einfach nicht zugehört habe und gar nicht weiß, wo sie stehen. Psalm 34, 14, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie keinen Trug reden. Also wir sollen nichts Böses aussprechen. Und Trug, Lüge, Betrügen, das sollen wir auch nicht. Und das kann unsere Zunge sehr gut. Psalm 15, Vers 3. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. In dem Psalm geht es darum, wer Gemeinschaft mit Gott haben kann, wer also zur Ehre Gottes lebt. Das sind also Menschen, die das hinbekommen, die ihre Zunge behüten und damit nicht andere Menschen verleumden, also keine falschen negativen Dinge auch noch über andere erzählen. Sprüche 21, 23 geht noch weiter. Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Jesus selbst hat sich auch sehr scharf dazu geäußert in der Bergpredigt, Matthäus 5, 22. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer sagt, du Narr, der ist der Hölle schuldig. Jakobus 1, 26, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig oder wertlos. Das heißt, der kann ansonsten machen, was er will. Das bringt nichts mehr. Etwas Ähnliches sagt Paulus über die Liebe. Er sagt, selbst wenn du in Zungen redest, in allen Sprachen der Welt, und wenn du dein gesamtes Vermögen für die Armen einsetzt, und wenn du alles tust, was Menschen möglich ist, und tust das ohne Liebe, ist es wertlos. Und so ist das so auch. Ich glaube, wenn man mit seiner Zunge unbedacht durch die Welt geht, so viel kann man vorne nicht aufbauen, wie man damit wieder abreißt. Ich lese mal aus Jakobus 3 ein paar Verse im Zusammenhang, ab Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich selbst große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welches einen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Ich glaube, viel schärfer kann man das nicht ausdrücken. Ja, da sie ist selbst von der Hölle entzündet, setzt unseren ganzen Leib in Brand, befleckt uns das ganze Leben und kein Mensch kann sie zähmen. Das klingt sehr hoffnungslos. Das ging den Jüngern aber an vielen Stellen so, dass sie das so empfunden haben, dass es keine Hoffnung gibt. Als Jesus über Ehe spricht, war das Fazit der Jünger: Wenn das wahr ist, was du sagst, sollte niemand heiraten. Und als Jesus über die Reichen sprach, haben die Jünger das Fazit gezogen und die Zuhörer: Wenn das wahr ist, kann kein Mensch in den Himmel kommen. Und Jesus antwortet denen immer: Bei den Menschen ist das tatsächlich unmöglich, aber nicht bei Gott. Und ich glaube, so ist das mit der Zunge auch. Wenn ich menschlich mein Wesen und meine Zunge beherrschen möchte, dann ist das aussichtslos, dann ist das, wie Jakobus das beschreibt, das wird mit nichts Gutem enden, aber es ist bei Gott nicht unmöglich, dich und mich zu gebrauchen. Ich habe eben schon die Frage so rhetorisch gestellt: Ist Schweigen lebenslang die Lösung? Ihr kennt alle das Bild mit den Federn, die man verstreut und die man dann nicht wieder einsammeln kann, was ja häufig auch benutzt wird, um eben zu sagen: Überleg dir, was du sagst, denn du wirst es hinterher nicht rückgängig machen können. Und dem stimme ich zu. Was aber heute Morgen so ein bisschen mein Wunsch ist, ist, uns Mut zu machen, die Dinge trotzdem, ich sag mal, angstfrei und entspannt, fröhlich, mit Freude anzugehen. Warum möchte ich das? Weil auch wenn mir sowas passiert ist, wenn ich ein Kissen aufgeschlitzt habe und habe das ausgeschüttelt, ich werde auch Haufen von Federn finden. Die kann ich sehr wohl wieder einsammeln. Ich werde nie alle Federn finden. Der Wind wird welche verweht haben. Vielleicht finde ich nach Jahren noch irgendwo in einem Dornbusch noch zwei Federn. Wir wohnen jetzt so ziemlich auf dem Kopf seit 2 Jahren. Da öffnet der Wind schon mal eine Mülltonne und verteilt dann irgendetwas. Jetzt war es unsere grüne Tonne, die er geöffnet hat. Und ich musste durch den ganzen Ort und bin durch Dornenhecken und Steilhänge gerobbt, um einen Teil der Werbeblättchen wiederzufinden. Das ist beeindruckend. Deswegen, ich bin sicher, dass ich nicht alle gefunden habe. Aber ich bin sicher, dass die Nachbarn so wesentlich zufriedener sind, als wenn ich im Zimmer geblieben wäre und gesagt hätte: Kannst du eh nie mehr einsammeln. Ne? Die sind vom Winde verweht, das holst du nicht mehr. Was will ich damit sagen? Es macht durchaus Sinn, wenn ich mit Worten Menschen verletzt habe, dahin zu gehen. Vielleicht werde ich die nicht ungesagt machen, das ist ganz sicher so. Aber es wird für den Menschen, den ich aufsuche, einen Riesenunterschied machen, ob ich da gewesen bin und Dinge zurechtgerückt habe, mich vielleicht in aller Form für etwas entschuldigt habe oder eine Haltung auch grundsätzlich korrigiert habe oder ob ich meinen Reifen einfach weiterfahre und sage: Das ist halt so, gesagt ist gesagt. Das ist das Leben. Das macht einen großen Unterschied. Und ich glaube, dass es darum auch an vielen dieser Stellen geht. Es geht darum, bedacht zu handeln. Ihr kennt bestimmt auch alle die Stellen: Der Zorn eines Menschen tut nicht das, was vor Gott recht ist. Es geht darum, überlegt zu handeln, nicht im Zorn, nicht in Rage, nicht in Eile und Wut. Sprüche 19, Vers 11. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlungen anderer übersehen kann. In Sprüche 25, 23 gibt es noch einen interessanten Vers zu dieser Gruppe. Der Nordwind bringt Regen und heimliche Zunge saure Gesichter. Wenn ich mich also heimlich mit anderen zusammentue, um, ich sag mal, über Dritte zu verhandeln, dann bringt das saure Gesichter. Das mögen die wenigsten Menschen. Das, glaube ich, ist nicht das, was Gott sich wünscht. Und trotzdem wage ich heute zu sagen, ich wünsche mir, dass gerade wir in unserer Kultur nicht so Menschen sind und gerade als Freikirchler, die jetzt sagen, naja, wenn ich jetzt hier was sage, wenn ich hier was sage, gerade wenn ich in der Gemeinde was sage oder zu der Schwester oder zu dem Bruder gehe, nachher war das zu übereilt, nachher habe ich jemanden verleumdet, nachher habe ich was Falsches gesagt, ich sage lieber nichts. Ich glaube, dass wir teilweise, ich sag mal, aus Angst vor Sünde mit manchen Dingen zu zurückhaltend sind. Ich lese gleich einige Stellen vor, die vielleicht deutlich machen, warum ich glaube, dass das nicht die Lösung ist. Wie gesagt, geht mir nicht darum, dass wir jetzt plötzlich in Rage, Zorn, Wut und Eile alle rumreinen und jedem das an den Kopf werfen, weil wir schon immer mal sagen wollten. Das ist, glaube ich, nie die Lösung. Das, glaube ich, haben die Stellen noch deutlich gemacht. Aber, zumindest wenn ich in mein Leben gucke, ich schweige an vielen Stellen, wo ich definitiv hätte reden müssen. Und das ist eben auch nicht die Lösung. Und damit möchte ich mich so ein Stück weit auch jetzt hier auseinandersetzen, warum das so ist. Und zu Anfang, warum wünsche ich mir da eine gewisse Leichtigkeit? Weil ich davon fest überzeugt bin, dass wir alle so angelegt sind von Gott, wir lernen nur aus Fehlern. Also zumindest kenne ich kein Kind, was laufen gelernt hat, ohne hinzufallen. Ich bin früher mit meinem Bruder öfter mal in der Eishalle gewesen, bei Jugendveranstaltungen oder auf dem Teich hier in Nümbrecht. Und der Richard hat viel schneller Schlittschuhfahren gelernt als ich, weil er mehr ausprobiert hat. Der ist zwar wesentlich öfter gestürzt und lag häufiger auf dem Eis, weil er da weniger Angst vor hatte als ich. Ich hatte immer Angst, mich zu verletzen, deswegen bin ich übervorsichtig gefahren. Und das führt einfach dazu, dass man mega langsam lernt. Und manches lernt man nie, wenn man das so macht. Ich kenne auch niemanden, der Anfahren am Berg gelernt hat, ohne ein Auto abzuwürgen. Also es gibt einfach nur die Leute, die immer nur Automatik fahren sind, die das schlicht nicht können. Und die Menschen, die das gelernt haben, die haben vermutlich sogar im zweistelligen Bereich Fahrzeuge abgewürgt. Vielleicht passiert ihnen das sogar immer wieder, wenn sie ihre Kupplung mögen und mit Hänger das Auto nicht zerstören wollen, passiert das immer mal wieder. Und deswegen glaube ich, wir können aus Fehlern lernen und das ist gut so. Ich glaube, so sind wir angelegt. Und wäre es nicht schön und ist das, glaube ich, in vielen Bereichen nicht schön, dass wir auch in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe einen Rahmen haben, wo man auch sowas lernen kann, wo man das ausprobieren kann. Was empfindet der andere denn als positive Empathie? Und bei was sagt der andere, das finde ich eher verstörend, wenn du sowas sagst in der Situation. Ich glaube, auch das muss man lernen. Da muss man ein Gespür für entwickeln. Da braucht man auch offene, ehrliche Rückmeldung von Dritten. Wie ist das angekommen, wie ich auf den oder den im Foyer zugegangen bin? Fandet ihr das übergriffig, völlig überzogen, mutig, ehrlich? Wie ist das wahrgenommen worden? Das wird nicht bei jedem Menschen gleich sein. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich auf den Frank so zugehe, wird das für die Rosemarie auch ideal sein. Da sollte man vielleicht vorsichtig sein. Menschen sind unterschiedlich. Man sollte das tun, was wir ganz am Anfang gelesen haben, schnell zum Hören. Ich muss erst mal wissen, wer ist denn der andere? Wie tickt der überhaupt? Wie möchte der angesprochen werden? Was findet der angenehm, was nicht? Das werde ich nicht erfahren, wenn ich den zutexte, egal wie viel ich ausprobiere und experimentiere dabei. Dafür werde ich zuhören müssen. Sonst werde ich nie erfahren, wer das ist. Und da bin ich bei dem Punkt, warum ich manchmal schweige an Stellen, wo ich reden müsste. Das liegt daran, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe zum Beispiel. Ich schweige manchmal, weil ich mich nicht traue, denjenigen anzusprechen, weil ich seinen Namen schon wieder vergessen habe. Oder ich schweige, weil ich genau weiß, Der hat mir letztes Mal was von seiner Arbeit erzählt. Ich weiß aber nicht mal mehr, wo er arbeitet. Und bevor ich ihn das Gleiche nochmal frage wie letztes Mal, gehe ich schweigend vorüber. Das ist nicht gut, glaube ich. Ich glaube, das ist noch schlimmer, als zu dem Versagen zu stehen, dass man das tatsächlich vergessen hat. Ich glaube, dass das trotzdem mehr Wertschätzung ist. Wenn jemand im Krankenhaus liegt, dann kenne ich viele Menschen, und da gehöre ich ganz sicher auch zu, die wissen nicht, was man dann sagen oder tun soll. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, denjenigen nicht anzurufen oder nicht zu besuchen, ist wesentlich schlechter, als hinzufahren und nicht zu wissen, was man sagen soll. Oder bei Leid, bei Not. Es gibt Situationen, die schnüren einem die Kehle zu und man weiß nicht, was man da tun oder sagen soll. Und doch bin ich ganz sicher, es ist besser, da gewesen zu sein. Hiobs Freunde haben sich erstmal tagelang schweigend neben ihn gesetzt. Ich glaube, dass das echte Freundschaft ist, wenn man einfach da gewesen ist. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass ich zumindest ganz sicher schon schuldig geworden bin, weil ich irgendwo zu viel oder verletzende Dinge gesagt habe, bösartige oder gar falsche Dinge. Aber ich fürchte, ich bin an ganz vielen Stellen schuldig geworden, weil ich nichts gesagt habe, weil ich an Menschen vorbeigegangen bin. Und dazu möchte ich uns ermutigen, nicht aus Angst oder ich sag mal falscher Frömmigkeit solche Dinge liegen zu lassen. Wie komme ich dazu? Wo finde ich diese Bibelstellen, die mich dazu ermutigen? Es gibt auch einen ganzen Schwung Bibelstellen, die haben beides gleichzeitig. Zum Beispiel Sprüche 12, 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit seinen Worten, sticht zu wie mit einem Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Die Zunge. Die gleiche. Ich kann mich also sozusagen, wenn ich jetzt nur diesen Vers nehme, entscheiden, ob ich die Rosemarie nach dem Gottesdienst erstechen möchte oder ihr Heilung zukommen lassen möchte. Und das hängt davon ab, wie ich auch verbal auf sie zugehe. Sprüche 18, 21 bringt das auf den Punkt. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. 25, 15. Durch Geduld wird ein Fürst überredet. Eine linde Zunge zerbricht Knochen. Jesus sagt in Matthäus 12, aus deinen Worten wirst du verdammt und aus deinen Worten wirst du gerettet. Und ein Stück weit ist das ja auch so, in dem Gleichnis mit den anvertrauten Funden, da geht Jesus her und verdammt den, der das eine Fund vergraben hat, aus seinen eigenen Worten. Er verurteilt den mit seinen eigenen Worten. Deshalb glaube ich tatsächlich, es ist, wie es in den Sprüchen steht. Es liegt beides da drin. Sprüche 15, 23, es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet. Wie wohl tut ein Wort zur richtigen Zeit? Psalm 35, 28, meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit und seine Zunge redet das Recht. Des Gerechten Zunge ist kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Aus dem Munde des Gerechten sprießt Weisheit, aber die falsche Zunge wird ausgerottet. Wahrhaftiger Mund besteht für immer, die falsche Zunge besteht nicht lange. Ich habe jetzt die Stellen nicht mehr mitgelesen. Das sind aber alles Stellen, wo man sagt, naja gut, Silber besteht für immer. Da kann man noch sagen, gut, wenn ich aber nur mal übervorsichtig bin, dann bin ich halt kein Silber und habe den Lohn halt verpasst. Da könnte ich noch sagen, da mache ich zumindest vielleicht nichts grob falsch, wenn ich da schweige. Ich verpasse vielleicht nur Lohn. Es gibt aber auch einen ganzen Schwung Stellen, die wirklich uns direkt dazu auffordern. Sprüche 31, 8, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Der nächste Vers, tu deinen Mund auf, richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Also es gibt viele Stellen, wo die Bibel ganz klar sagt, da darfst du nicht mehr schweigen. Jesus selbst hat es mal so ausgedrückt, als die Volksmenge ihn praktisch als König verehrt und dass die Pharisäer stört, da antwortet Jesus ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Also wenn wir an der falschen Stelle schweigen, dann wird das nicht dazu führen, dass das nicht gesagt wird. Aber dann Jesus sagt, dann geht Gott so weit, dann werden die Steine schreien. Das heißt, es gibt Situationen, da bist du und da bin ich aufgerufen zu reden. Da dürfen wir nicht zu schweigen. Wir kennen sicherlich auch alle die Stelle aus 1. Korinther 9, Vers 16. Da sagt Paulus das über sich und seinen eigenen Dienst. Denn dass ich das Evangelium predige, dient mir nicht zum Ruhm. Ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Also wenn du von Gott einen Auftrag erhalten hast und den nicht ausführst, dann sagt Paulus, wehe mir. Ja, wir sind nicht zum Selbstzweck hier. Und wie ich das vorhin gesagt habe mit diesem Bild, wir lernen aus Fehlern, das wünsche ich mir. Hab den Mut hinzufallen. Ich sag mal, übe mit den Menschen, mit denen du so eine gute Beziehung hast, dass sie dir eine ehrliche Rückmeldung geben. Und bitte sie darum, dass es keine schmeichelnden Worte sind. Die kommen in der Bibel nämlich auch nicht gut weg, obwohl die vielleicht so, ich sag mal, American Smalltalk, ja, gut ankommen. Ja. Aber das ist nicht das, was die Bibel möchte. Die Bibel möchte, dass das wahr ist, was wir sagen. Das heißt, wenn wir üben wollen, wie man redet, wie man empathisch auf Menschen zugeht, dann brauchen wir Menschen, die uns auch eine ehrliche Rückmeldung geben. Und wo wir dann gucken können und lernen können und miteinander zur Ehre Gottes reden können. Genau. Und ich glaube, das ist wirklich bei allem so, was man tut. Wenn man wartet, bis man es kann, um es auszuführen, wird das nicht klappen. Dann werden wir nie Auto fahren. Dann wäre ich auch nie mit einem Gleitschirm vom Berg gesprungen. Ich bin sicher, dann würde sich aber auch nie jemand hier hinstellen. Weil wenn man hier steht, wird man feststellen, das wird auch immer den Ton einiger Menschen nicht treffen. Das wird auch immer für Menschen störend oder eine Verletzung darstellen können. Und auch da braucht man Rückmeldung, muss das üben. Bei der Kinderstunde, bei jeder Jugendstunde, beim biblischen Unterricht, egal was wir im Leben tun, wir müssen das üben. Das ist nicht so, dass man da am Anfang hinkommt und das so macht wie der Friedel nach 40 Jahren. Das ist nicht so. Sondern man fängt ganz anders damit an und man macht Fehler. Das Gute ist aber nicht nur, dass Gott uns extra so gemacht hat, dass wir aus Fehlern lernen. Deswegen sollten wir uns da gar nicht so grämen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zu den Menschen hinzugehen und Dinge zurechtzurücken. Sondern Gott tut noch viel mehr. In Sprüche 16,1 lesen wir, der Mensch nimmt sich zwar vor im Herzen, aber es kommt von Gott, was die Zunge am Ende reden wird. Und das darf ich euch sagen, habe ich schon oft in meinem Leben erlebt. Ich habe schon oft erlebt, dass ich Menschen verletzt habe mit der Zunge. Ich habe auch schon oft erlebt, dass Gott genau wusste, was mir als nächstes begegnen wird. Und ich mir Dinge vorgenommen habe, aber völlig andere Dinge passiert sind. Und Gott die Zunge so gebraucht hat, Dinge auszusprechen, die mir überhaupt nicht im Sinn waren. Und das brauchen wir. Die Bibel sagt auch, dass Gott uns im Gebet die richtigen Worte schenkt. Wenn wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen, nicht wissen, wie wir bitten sollen, dass der Geist uns auch da aushelfen wird, der Geist Gottes. Wir brauchen das für alles. Wir möchten Gott gemeinsam loben, ihm die Ehre geben, ihn bekennen. Und dazu noch drei kleine Beispiele, wo man auch sieht, wie das Wesen ist. Das erste ist Lukas 18, da sind der Pharisäer und der Zöllner im Tempel. Das erzählt Jesus. Wenn man sich jetzt vorstellt, der Zöllner würde schweigen an der Stelle, merkt man auch, das ist nicht das Richtige, das ist nicht die Lösung. Der Pharisäer, der hätte wahrscheinlich besser geschwiegen. Das alleine hätte aber auch noch nichts gebracht, wenn er wirklich hätte das erleben wollen, was der Zöllner erlebt, nämlich gerechtfertigt in sein Haus zu gehen. Dafür hätte Gott und sein Geist das Herz des Pharisäers erreichen müssen. Er hätte dafür erkennen müssen, dass er selbst ein Heuchler ist, dass er von dem, was er da aufzählt, nichts hat. Er zählt ja da auf, dass er anders lebt als andere Menschen. Und ich vermute, dass das auch wahr ist, was er da sagt. Also ich glaube nicht, dass der da lügt. Ich vermute, dass der tatsächlich nicht jeden Tag die Ehe bricht und wahrscheinlich tatsächlich gewissenhaft spendet und so weiter. Aber das ist, wie Paulus das in 1. Korinther 13 schreibt, das ist nutzlos, wenn er das nicht aus Liebe tut, wenn er das nicht aus einer Erkenntnis und einem Leben mit Gott tut. Aber auch da, Gott wünscht sich Gebet. Gott könnte auch deine Gedanken lesen. Dann müssten wir nie etwas sagen. Und das tut Gott auch. Aber das ist nicht das, was er sich wünscht. Er wünscht sich, dass wir die Dinge aussprechen. Er wünscht sich, dass so ein Zöllner dahin geht, sich insofern öffentlich sogar lächerlich macht, weil er das ja offen im Tempel tut, und das ausspricht. Sei mir Sünder gnädig, in dem Bewusstsein, wer er ist. Und das wünscht sich Gott auch von dir und von mir, dass wir vor ihm auf die Knie gehen und ihm sagen, wer wir sind und wie wir vor ihm stehen, dass wir Dinge aussprechen. In der Ehe könnten wir das ja auch machen. Wenn man lang genug verheiratet ist, sieht man, wie es dem anderen geht. Was soll ich dem sagen, was ich fühle? Sieht er mir ja eh an, ob das gerade gut läuft. Trotzdem bin ich sicher, dass niemand von euch einen Ehepartner hat, der sich wünscht, dass ihr ihn nur anschweigt und man sich gegenseitig ansieht, ob der Arbeitstag in Ordnung war und wie es mit den Kindern gelaufen ist. Wir wünschen uns, dass Dinge ausgesprochen werden. Wir finden in Matthäus 21 die Geschichte von den zwei Söhnen, wo der Vater die um etwas bittet, in seinem Weinberg zu helfen. Der eine Sohn sagt ja und bleibt zu Hause. Der andere Sohn sagt nein, hat dann ein schlechtes Gewissen und geht trotzdem hin. Das ist auch ein wichtiges Wesensmerkmal, was man durch die ganze Bibel findet. Die Worte sind völlig wertlos, wenn die nicht mit den Taten zu tun haben. Genau wie Jakobus sagt, dein Glaube existiert überhaupt nicht. Der ist eine Illusion, der ist nutzlos, der ist nicht besser als der Glaube des Teufels, wenn der keine Werke hervorbringt, wenn er keine Frucht bringt. Wenn der dein Denken und dein Handeln nicht verändert, ist das eine sinnlose Überzeugung. Es ist egal, ob ich davon überzeugt bin, dass die Auswanderung nach Neuseeland genau das Richtige wäre, solange ich einfach hier bleibe. Ist auch egal, ob das richtig ist oder nicht, diese Überzeugung, weil das ist dann irgendetwas, was irgendjemand mal gedacht hat. Das hat aber keinerlei Auswirkungen. Wenn mein Glaube aber mein Denken und mein Handeln verändert, dann werden Menschen in meinem Umfeld das merken. Und dann wird Gott dich und mich gebrauchen können zur Rettung von Menschen, zur Ermutigung von Menschen in der Nachfolge. Das heißt, Worte sind sinnlos, wenn sie nicht ehrlich sind. Wenn dieser Zöllner das gesagt hätte, innerlich aber dasselbe gedacht hätte wie der Pharisäer, dann hätte er auch zu Hause bleiben können, dann wäre er auch nicht gerechtfertigt nach Hause gegangen. Das ist er nur, wenn das auch seiner Haltung entspricht, wenn das wahr ist und wenn das auch sein Handeln prägen wird, was er danach tun wird. Sonst sind es nutzlose Worte. Und das zeigt auch wieder, ja, wir dürfen ruhig auch Fehler machen, weil die kann man korrigieren. Wenn dieser zweite Sohn jetzt gedacht hätte, na, jetzt habe ich Nein gesagt, Mist, ja, ich kann ja nicht auch noch lügen. Ich war schon faul und bockig, jetzt soll ich dazu auch noch lügen. Ich habe gesagt, ich bleibe zu Hause, muss ich auch zu Hause bleiben. Da ist jedem klar, nein, das wäre noch viel schlimmer, weil was der Vater ja eigentlich möchte, ist, dass er versteht, was dran ist und jetzt in den Weinberg geht. Das heißt, wir sollen eben nicht aus Angst vor Fehlern nichts tun. Mein Opa hatte da einen Lieblingsvers, den mein Vater dadurch oft zitiert hat, in den Sprüchen, der Faule sagt, es könnte ein Löwe draußen sein. Ja, mein Opa hatte eine starke Allergie gegen Faulheit und ist immer sehr, sehr früh morgens aufgestanden, hat hier in Drinsheim mal einen Bauern aus dem Bett geworfen, da hatte er seine Kühe schon gemolken und war schon zu Fuß mit irgendeinem Tier dahin, was er zum Decken dahin bringen wollte, und der Bauer lag noch im Bett, war allerdings 5 Uhr morgens oder sowas. Und deswegen, mit Faulheit konnte er nichts anfangen. Deswegen diese Tür, der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel und der Löwe auf der Straße, sind so Verse, die ich in meinem Leben sehr oft gehört habe. Und das ist sowas. Ja, wenn ich sage, ja, dann sage ich lieber nichts, oder wenn ich Nein gesagt habe, dann bleibe ich auch dabei. Das ist so ein bisschen wie, ich verlasse mein Haus nicht. Ja, was soll ich draußen arbeiten gehen? Nachher kommt noch ein wildes Tier und zerreißt mich. Und die Chance ist ja gegeben. Das ist theoretisch möglich. Wenn ich aber deswegen zu Hause bleibe, wenn ich zum Beispiel in Köln nicht aufstehe und zur Arbeit gehe, weil ich sonst vielleicht von der Straßenbahn erfasst werde oder vom Auto überfahren werde, ja, das passiert, das ist möglich, aber das ist sicherlich kein Grund, 70 Jahre im Bett zu bleiben. Genau. Wir haben also Verantwortung und nur weil ich was Falsches gesagt habe, rechtfertigt das nicht, dass ich auch noch die Handlung in den Sand setze, sondern wir sollen unsere Haltung korrigieren, wir sollen unser Gewissen gebrauchen, wir sollen das Wort Gottes gebrauchen, um Dinge richtig zu stellen. So, ich lese noch aus Lukas 12, die Verse 8 bis 12. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer ein Wort gegen den Menschensohn redet, dem wird es vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber in die Synagogen und vor die Obrigkeiten und vor die Mächtigen führen werden, dann sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr antworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Da steht auch noch lehren und nicht nur sagen. Das heißt, auch da werden wir noch etwas lernen, wenn wir in so eine Situation geraten. Da geht es nicht nur um die anderen. Was ist mir hier wichtig? Ich weiß nicht, ob Jesus das genau aus diesem Motiv an der Stelle gesagt hat, das weiß ich nicht. Aber es kommt mir ein bisschen so vor. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und dann, wer ein Wort gegen den Menschensohn redet, dem wird es vergeben werden. Wer gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht vergeben werden. Das ermutigt mich. Wenn ich also ein falsches Wort zu einem Menschen sage, dann darf ich gewiss sein, ich kann das bei dem Menschen richtigstellen und Gott wird es mir vergeben. Denn selbst wenn ich gegen Jesus selbst falsch rede oder ihn lästere, wird es mir vergeben werden, wenn ich das bekenne. Vorsichtig müssen wir sein, den Geist Gottes mit dem Geist des Teufels gleichzusetzen, wie die Pharisäer es gemacht haben. Da sagt Jesus, das wird dem Menschen nicht vergeben werden. Ja? Aber das ist sozusagen die Grenze. Damit will ich euch nicht ermutigen, vorsätzlich Dinge zu reden, von denen wir schon wissen, dass sie falsch sind. Das meine ich damit nicht. Ich möchte euch die Sorge nehmen, dass wir irgendwo schweigen, weil wir Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Hört den Menschen zu, aber dann möchte ich euch ermutigen, geht auf die Menschen zu und redet mit ihnen, damit es die Chance gibt, dass es heilsame Worte sind, dass es genau das Wort in der Zeit zur rechten Zeit ist, was heilsam ist, was ermutigt, was den Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob euch das schon so gegangen ist. Ich kann mich an mehr als eine Handvoll Situationen erinnern, wo Gott Menschen gebraucht hat, mir genau zur richtigen Zeit das richtige Wort zu sagen. Und das ist so, wie es in den Sprüchen steht. Das ist eine unglaubliche Kraftquelle und unglaublich segensreich. Und es ist ein Jammer um jeden Moment, den ich verpasst habe, einem anderen das zu sein, wo wir ja aus Scheu, woraus auch immer, das nicht tun. Aber ich möchte noch ganz kurz auf den dritten Bereich, den wesentlichen, auch wie wir am Anfang gesagt haben, noch hinweisen und lese dazu aus Johannes 1, ab Vers 1 noch ein paar Verse. Denn das Wort ist eben viel, viel mehr als das, was wir daraus machen. Wir sind ja ein durch Sünde entstelltes Ebenbild Gottes. Und das, was Gott eigentlich will, ist viel, viel größer. Und das ist eben Jesus selbst. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also, hier werden viele Dinge gleichgesetzt. Das Wort ist Jesus, das Wort ist Gott selbst. Es ist im Anfang schon gewesen und es ist der Ursprung der Schöpfung. Wenn wir in 1. Mose lesen, lesen wir, Gott sprach und es ward. Das Wort ist der Ursprung von all dem, das ist viel größer. Wir haben vorhin gelesen, es bleibt in Ewigkeit. Ja? Die Worte Gottes bleiben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er lebt aus jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Und das Wort ist das Leben, weil das Leben kommt auch aus Gott. Alles, was geworden ist, kommt daher. Das Leben ist das Licht der Menschen. All das ist das Wort Gottes. Ab Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also dieses Wort ist vom Ursprung her Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gegenteil ist der Teufel. Da sagt uns die Bibel ganz klar, in Johannes 8,44, der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Das Wort Gottes ist Jesus Christus, ist Ursprung der Schöpfung und des Lebens. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an, er ist der Vater der Lüge und er ist nicht in der Wahrheit. Das ist das Gegenteil. Der gebraucht auch Worte, aber sie sind der Tod und die Lüge und sie haben nichts gemeinsam mit der Wahrheit. Und das finde ich auch sehr ermutigend, 1. Johannes 3, Vers 8. Jesus ist erschienen, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Das ist der Grund, warum dieses Wort Fleisch geworden ist, auf diese Erde kam, um dich und mich zu retten, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist der Sieg, der auf Golgatha errungen worden ist und der uns jetzt auch durch die Worte Gottes, durch seine Zusagen und Verheißungen, die in Ewigkeit Bestand haben, wofür wir den Heiligen Geist als Pfand, als Bestätigung und garantiertes Siegel auf dem Vertrag haben, ewiges Leben gibt und Gemeinschaft bis in Ewigkeit für seine Kinder, die am Kreuz Rettung gefunden haben, auch sichtbar vor den Menschen auch gezeigt in der Auferstehung. Der Weg ist frei zum Vater. Amen.